Ein bisschen unser Predigtext von heute aus Psalm 137. Psalm 137. An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, als wir an Zion dachten. Unsere Leiern hängten wir an die Weiden im Land, denn dort verlangten, die uns gefangen hielten, Lieder von uns und die uns quälten, Freudengesänge. Singt uns Zions Lieder! Wie können wir Lieder dem Herrn singen auf fremdem Boden? Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, soll meine Rechte verdorren. Meine Zunge soll an deinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht mehr gedenke. Wenn ich Jerusalem nicht erhebe über die höchste meiner Freuden. Den Tag Jerusalems, Herr, rechne den Edomitern an, die sprachen, nieder, nieder mit ihr bis auf den Grund. Tochter Babel, der Vernichtung geweiht. Wohl dem, der dir die Untat heimzahlt, die du uns, an uns getan hast. Wohl dem, der deine Kinder packt und am Felsen zerschmettert. Vocal Ensemble von der EGA. Super, super. Immer wieder gern. Psalm 137, die erste Vers vertont. Ein super schönes Lied, Bonnie M. Für die Alten unter uns, so ab mir aufwärts. Früher hat man das noch lässig gefunden, also das ist der Tipp an die Jungen unter uns. Aber was für eine tragische Geschichte, was für ein schrecklicher, furchtbarer Psalm. Und so etwas steht in der Bibel. Es nimmt uns zuerst mit hinein in die Erinnerung an die furchtbare Situation vom Volk Israel in Babylon. An den unglaublichen Hohn, wenn da die Babylonier verlangen, dass die Heimatlieder singen. Also es wäre ja so, wie wenn irgendwie wir als Schweizer überrannt werden vom grossen Kanton im Norden. Und dann würden die von uns dort verlangen, dass wir jodeln. Nein, was für ein Hohn, was für ein Hohn, was für eine Verachtung, die da entgegenspricht. Wie könnten wir das noch tun? Nein, wir wollen es nicht. Wir wollen an Jerusalem festheben. Und wenn ich es nicht tue, dann soll mir die Zunge am Gaumen kleben bleiben. Aber wir merken, selbst Bonnie M. hat sich nicht an die schwierigsten Stellen von diesem Psalm hergewagt. An die letzten drei Vers. Und auf die drei konzentriere ich mich heute in der Predigt. Den Tag Jerusalems, Herr, rechne den Edomitern an, die sprachen, nieder mit ihr bis auf den Grund. Tochter Babel, der Vernichtung geweiht, wohl dem, der dir die Untat heimzahlt, die du an uns getan hast. Wohl dem, der deine Kinder packt und am Felsen zerschmettert. Ich werde also heute nicht allgemein über schwierige Psalmen reden. Das machen wir am Mittwoch im Workshop. Sondern also wir nehmen ein ganz konkretes Beispiel. Die wenigen schwierigen, furchtbaren, schrecklichen Vers aus dem Psalm 137. Darf ich den Flipchart haben? Der Michi hat in seiner Einleitung uns mit hineingenommen in ein Gebet. Und in diesem Gebet hat er gesagt, Michi, wo hockst du eigentlich? Ja. Da. Ich glaube, so in die Richtung, Herr, lehr uns deine Sprache. Ist denn das die Sprache, die Gott uns möchte lehren? Wie machen wir das? Wie machen wir das zu unseren Wort? Und tatsächlich ist es so, kann man es noch ein bisschen näher zu mir? Ich brauche das noch ein bisschen näher da. Und die Sie jetzt nicht mehr sehen, weil die Säule, die lässige Säule im Raum dazwischen steht, die müssen einfach Platz wechseln oder sich vorstellen. Tatsächlich ist es ja so, unsere Welt funktioniert mit Sprache. Die Sachen, die wir einen Namen geben können, dort fühlen wir uns zu Hause. Das ist so, weißt du, wenn du Berge siehst und du kannst anfangen, denen einen Namen geben, dann weißt du, wo du bist. Das macht einem vertraut. Oder der Bauer im Stall, der die Kühe beim Namen nennen kann. Oder ich fühle mich wohl in einer Gemeinde, wo ich noch weiss, wie die Leute heissen. Das gelingt mir da halt leider nicht wirklich. Die Sachen, wo ich einen Namen geben kann, selbst wenn sie noch so schrecklich sind, verlieren ihren unheimlichen Charakter. Wenn du krank bist, ist es viel, viel schlimmer, wenn du nicht weißt, was es ist, als wenn du dieser Krankheit kannst einen Namen geben kannst, wenn du eine Diagnose hast. Die mag schlimm sein, aber noch viel schlimmer ist im Ungewissen sein von einer Krankheit. Und das ist überall im Leben so. Was wir benennen mit unserer Sprache, dann ist es ein Teil von unserer Welt. Und schaut, ich glaube, dass die Psalmen genauso funktionieren, dass sie uns tatsächlich Sprache geben. Und auch bei einem schrecklichen Psalm eine göttliche Sprache. Eine göttliche Sprache. Sie tun uns eine Welt auf. Sie nehmen uns mit in eine Welt, wo wir Worte dafür finden können, um über diese Welt zu reden. Und wir hätten diese Welt nicht, wenn wir diese Sprache nicht haben. Und zugegeben, der Sprachraum von diesem Psalm, das ist ganz ein dunkler Raum. Ich habe ihn da symbolisiert mit dem schönen schwarzen Flipchart. Ich möchte gerne in dieser Predigt ein Fenster auftun, wo ein bisschen Licht hineinwirft in diesen Dunkelraum. Ich möchte Türen auftun, die uns erlaubt, selber in den Textraum von dem Psalm hineingehen. Ich möchte aber zuerst über das Schloss reden, wo häufig über dem Text hängt. Es mag sehr viele gute Bibelleser geben hier drin und sehr viele gute Pastoren, aber das ist ein Text, den man nicht liest und auch nicht darüber predigt. Es ist der einfachste Umgang, wie wir ein Schloss vor das Tür hängen können, indem wir das einfach überlassen und verdrängen. In dem, dass wir sozusagen sagen, das ist so furchtbar, weiter. Kommt schon gut dann, weiter. Selbst im Gebetsbuch der katholischen Kirche, wo man in einem Monat durch den ganzen Psalter durchbetet, hat in der neuen Fassung seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, sind das die einzigen Verse aus dem Psalter, wo nur noch in eckigen Klammern drin stehen. Das heisst, man darf sie auslassen in der persönlichen Gebetslektüre. Das ist natürlich ein billiger Umgang. Billiger Umgang mit der Bibel, aber funktioniert gut. Verdrängungseffekt weg mit. Aber schau, das Problem ist genau, wenn du die Sprache nicht lehrst, dann lehrst du auch die Sache nicht, die die Sprache damit meint. Dann klammerst du einen Teil der Wirklichkeit aus deinem Leben aus, wo Gott will, dass ein Teil der Wirklichkeit wird. Es gibt aber auch noch so ganz, weißt du, so frommtönende Schlösser rundherum. Ja, weißt du, das ist der Gott von der Rache vom Alten Testament. Jetzt hast du es ein Gott von der Liebe. Das ist eben ein alter, böser Text. Der geht uns liebevolle Christen nicht mehr an. Nein. Man muss nicht zwei oder dreimal genau heranschauen in die Bibel, dass man merkt, das ist der gleiche Gott. Der Gott, wo Abraham, Isaac und Jakob berufen hat. Der Gott, wo Israel ins verheißene Land geführt hat und die Feinde vor dem Volk vertrieben hat, das ist der Vater von Jesus Christus. Es ist der Gott, wo am Ende die Welt zur Vollendung bringt. Und so zu tun, als hätte das nichts mit uns zu tun, ist eine absolut billige Lösung. Warum ist es so wichtig, das Schloss aufzutun? Wir merken sofort, der Text redet über grausames Unrecht, das passiert ist. Über massives Unrecht. Und ich weiss, wie es uns geht in der Schweiz, wo es uns so wohl ist, wo wir häufig durch Unrecht nicht so getroffen werden. Wenn dann ein massives Unrecht passiert, dann verschlägt es uns die Sprache. Dann wissen wir nicht mehr genau, was sagen. Der Psalm ist eine Erinnerung daran, dass Unrecht muss beim Namen genannt werden. Der Psalm ist eine Erinnerung daran, dass es uns nicht gleichgültig sein kann, wenn so Unrecht geschieht, wie in dem Psalm beschrieben ist. Noch schlimmer als die schlimmen Worte von dem Psalm ist, wenn man gegenüber dem Unrecht gleichgültig wird. Noch schlimmer Als die schlimme Wort von dem Psalm ist, wenn du gegenüber dem Unrecht schweigst und kein Wort mehr dafür findest. Der C.S. Lewis hat beschrieben und hat das nach seiner Auslegung zu den Psalmen auch formuliert, dass er am Anfang vom Zweiten Weltkrieg unterwegs war in einem Zug mit englischen Soldaten, die gegen das Nazi, also die gegen die Deutschen angefangen haben zu kämpfen. Und dann ist dort zur Rede gekommen, die ganze Frage der Judenvernichtung. Und der Hitler hat, der C.S. Lewis hat dann berichtet, dass in dem Zug man über das geredet hat, wie über das Alltäglichste der Welt. Und dass kein einziger von den Soldaten sich aufgeregt hat darüber. Und er hat nachher gesagt, was ist das für eine Welt, wo wir drinnen leben, wo wir so abgestumpft sind, dass Unrecht uns nicht mehr näher geht. Wir sehen es zwar virtuell auf der Scheibe, aber es löst kaum mehr Emotion in uns innen aus. Es ist ein Psalm von Menschen, die massives Unrecht erlebt haben. Und wo das nicht gleichgültig ist. Und wo zum Himmel schreien. Und sagen, das Unrecht ist es zum Himmel schreiendes Unrecht. Es ist, erlauben Sie mir, dass ich sage, es ist verdammt ungerecht. Es darf nicht sein. Die Welt darf so nicht sein. Es ist ein Trotzpsalm. Ein Trotzpsalm gegen eine von Unrecht beherrschte Welt. Und darum lohnt sich, die Schlösser aufzureissen und zu sagen, okay, ich schaue her. Ich tue den Text nicht mehr einfach länger verdrängen. Ich tue nicht mehr einfach länger so einen Text überlesen. Sondern ich frage mich, ich probiere mich hineinversetzen, was ist denn da passiert? Ich stelle mich dem dunklen Raum von dem Text. Ich möchte das Fenster auftun, wo ein bisschen Licht in den Text könnte rein tun. Das Fenster hat zu tun mit dem Find, wo da beschrieben wird. Der Find, wo beschrieben wird, ist Babel. Das haben die Leute dort ganz konkret erlebt. Für sie war es das Furchtbarste, was man sich vorstellen konnte. Bis jetzt war sich das Volk der Juden gewöhnt, dass sie einem lebendigen Gott begegnen konnten. Und zwar an einem ganz bestimmten Ort. Wenn man dort war in Israel und jemand mich gefragt hat, du, ich möchte gerne Gott begegnen, dann konnte man ganz einfach sagen, geh in den Tempel. Dort begegnest du Gott. Dort wohnt Gott, dort kannst du ihn treffen. Und durch all das, was im Tempel geschehen ist, an Opfer, an Wort, an Gebet, ist eine Begegnung mit Gott gekommen. Und jetzt ist Babylon gekommen. Hat Jerusalem überfallen. Den Tempel zerstört, das Volk in Verbannung führt. Und jetzt ist das Volk weit weg vom Tempel. Wo ist jetzt Gott noch? Wo kann man Gott begegnen? Hat jetzt etwa Babylon das System gesiegt? Es ist das Gebet von einem Ohnmächtigen, von der Erinnerung daran. Und jetzt merkt man, dass etwas ganz Wesentliches passiert. Wie überall, wenn es eine Veränderung gibt, selbst bei einer Veränderung zum Schlechten, haben wir Menschen die Tendenz, uns selbst als grössten Ungerecht zu gewöhnen. Das war auch die Verlockung von denen in Babylon. Ja gut, arrangieren wir uns halt mit der Situation. Tun wir uns einrichten dort, dann ist es halt so. Das passiert schnell. Es passiert schnell, dass man sich mit einem Unrechtssystem arrangiert. Dass in einer Familie man sich mit einem System, wo Unfrieden herrscht, arrangiert. Es ist halt so. Dass man in einer Gemeinde anfängt damit zu leben, dass es da Menschen gibt, die nicht miteinander reden können. Es ist halt so. Dass man sich arrangiert. Der Psalm ist ein Protest gegen das Arrangieren. Er hat gesagt, nein! Nein! Zion wollen wir nicht vergessen. Jerusalem wollen wir nicht vergessen. Und wenn wir das tun wollen, Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, meine Rechte soll verdorren, wenn ich Jerusalem vergesse, wenn ich nicht mehr an Jerusalem denke. Ich glaube, dass die Lage von uns Christen in der Welt vergleichbar ist mit dem Volk Israel in Babylon. Ich glaube also, dass man da sehr gute Parallelen ziehen kann. Und so wie das Volk Israel in Babylon in der Gefahr gestanden ist, sich zu arrangieren mit dem Babylon-System, so sind wir Christen in der Gefahr, uns zu arrangieren mit der Welt, die mit ihnen lebt. Die anzunehmen und anzupassen. Unrecht gar nicht mehr als Unrecht wahrnehmen, sondern so ist es halt. Der Psalm lädt uns ein zum Protest gegen das Babylon-System. Und mit dem wird sofort deutlich, ja, der Psalm geht um eine konkrete Situation, aber er weist weit darüber raus. Babel, wo genannt wird, das ist ja nicht nur in dieser Situation entstanden. Wir erinnern uns schon ganz am Anfang in der Bibel mit dem Turmbau von Babel, mit der Auflehnung der Menschen gegen Gott, mit der Hybris, dem Hochmut der Menschen, dass sie einen Turm bauen können, der bis in den Himmel kommt. Babel steht also nicht nur für die irdische Größe, die gerade da zu der Zeit vom Psalm die Weltmacht hatte, sondern Babel steht für ein grundsätzliches menschliches System, das gegen Gott gerichtet ist. Wo Menschen sich selber zu Gott erheben. Und wo jetzt der Psalm sagt, dem kannst du nicht einfach zustimmen. Dem musst du Widerstand leisten. Man sieht das, wenn man an die Anfangsgeschichte der Menschheit schaut, wo der Turmbau von Babel vorkommt, und man sieht es wieder am Ende der Geschichte in der Offenbarung, wenn wieder die Rede ist vom Babel, vom grossen Babel, der zerstört wird. Und so wird es deutlich, Babel steht für ein ganzes gottwidriges, antigöttliches System. Auf dem Hintergrund wird das sofort klar, in dem Psalm, geht es nicht um eine persönliche Rachegelust. Weil ich als Einzelmensch etwas Unrechts erfahren habe. Nein, in dem Psalm geht es um die Sache von Gott. All diese Wünsche, all diese Versprechen, selbst der Vergeltungswunsch, hat im Hintergrund die Sache von Gott. Gott soll zu seinem Recht kommen. Nicht das Babylon-System soll gewinnen, sondern Gott soll gewinnen. Zugegeben, äußerst dramatisch wird das da beschrieben. Wohl dem, der deine Kinder packt und am Felsen zerschmettert. Also wenn nicht irgendwie die Nackenhaare ein bisschen aufstehen, bei so einem Text, das würde dann eben ein Zeichen von Abstumpfung sein. Ist das nicht grauenhaft? Ist das nicht grauenvoll? Gut, jetzt fangen wir mal ganz, ganz simpel an. Du bist Familienvater und Familienmutter und deine Kinder machen ein Zeichen und sie hören nicht auf damit. Was machst du? Also du bringst sie nicht gerade um. Was machst du? Sanktionen. Ganz normal. Es gibt irgendeine Strafe. Die üblichen Sanktionen sind die, die man aus der ganzen Welt kennt. Es gibt kein Sackgeld und kein Dessert. Das ist etwa das, was die EU mit Russland im Moment macht, oder? Nein, es ist genau das Gleiche, oder? Geldfluss stören, Lebensmittelfluss stören. Das ist eigentlich nichts anderes, als was du in der Familie auch machst, mit kein Sackgeld und kein Dessert. Das heisst, du machst Sanktionen. Die Sanktionen haben ein Ziel. Sie haben zum Ziel, um das Böse eindämmen. Es ist ja ein Versuch, irgendwie das Böse, das da sichtbar wird, sei das in der grossen Politik der Welt oder in der kleinen Politik zu Hause, irgendwie das Böse einzudämmen und dem einen Riegel schieben. Und für das braucht man Sanktionen. Was jetzt da erwähnt wird, ist im Prinzip die letztmögliche und allergrößte und schärfste Sanktion, die es überhaupt gibt. Schau, im Kern geht es da nicht um liebe Kinder und Säuglinge, die da sind. Ich sage es krass. Die Kinder von Babylon sind Krieger von Babylon von morgen. Die Kinder von Babylon von heute sind die Krieger von Babylon von morgen. Der Wunsch, dass die Kinder zerstört werden sollen, ist ja unglaublich grausam, ist nicht der Wunsch, dass sie böse Kinder und die bösen Kinder haben das verdient, sondern die haben den Wunsch, das Babylon-System auszurotten, dem eine Zukunft nehmen. Willst du ein Volk vernichten, nimm die Kinder weg. Kinder wegnehmen ist Vernichten von der Zukunft vom Volk. Das hat der Pharao beim Volk Israel versucht. Mit dem ganzen Widerstand, den das Volk Israel dagegen geleistet hat, indem dass man die neugeborenen Säuglinge umbringt. Das ist keine neue Geschichte. Das ist eine Geschichte, die durch die ganze Welt geht. Und jetzt wird das Bild gebraucht für die Überwindung vom Negativen. Besieg oder vernicht die Kinder vom bösen System, so wird das Böse überwunden. Ich gebe zu, das ist nicht machbar. Und wo immer man das hat versuchen wollte, hat man durch Gewalt noch mehr Unrecht geschaffen. Und es ist nie möglich geworden, das Böse so auszurotten, dass man die Kinder vernichtet. Aber vielleicht fällt ein bisschen Licht auf den Text, dass man plötzlich sieht, das ist nicht einfach gegen irgendwelche nette Familien und gegen irgendwelche nette Kinder, sondern das ist gegen das böse System mit der äußerst möglichen Sanktion vorgehen. Und sagen, es kann nicht sein, dass das weiter besteht. Das Böse darf keine Zukunft haben. Der Vergeltungswunsch ist also der Wunsch, dass Gerechtigkeit entsteht und dass dem Bösen der Nährboden entzogen wird. Ich glaube nicht, dass man so einen Text lesen kann, ohne dass man an die Orte heute denkt, wo Kinder umgebracht werden. Auch an Mutterleib. Und es ist für mich absolut erschreckend, dass die gleichen Leute über so einen Text spottet, was ist das für ein Gott, der so etwas sagt, und gleichzeitig dafür sind, dass man Kinder im Mutterleib umbringt. Das ist ein Widerspruch, der überhaupt nicht geht. Also wenn du gegen so einen Text bist, dann musst du ja beim Marsch vom Leben mitmachen. Aber du kannst nicht gegen den Text sein und für Abtreibung. Du kannst nicht sagen, es ist gut, wenn Kinder im Mutterleib vernichtet werden, aber was ist das für ein böser Gott? Ja, also jeder von uns weiss, das ist grausam. Also vielleicht sind ein paar von euch dabei gewesen, gestern in Zürich, Marsch vom Leben. Man merkt ja etwas von dem Widerstand, wo das sofort auslöst, dass dass auch bei so einem Marsch man sofort merkt, da geht es nicht um Einzelpersonen, da geht es auch um so ein Babylon-System. Und dass man den bösen Widerstand auch merkt. Aufstehen gegen das Unrecht bedeutet auch den Wunsch haben, dass das dem Bösen einen Riegel geschoben wird. Der Vergeltungswunsch im Psalm ist also nicht ein persönlicher Rachewunsch, sondern der Wunsch, dass am Bösen ein Riegel geschoben wird. Ich glaube, von dort her gibt es ein gewisses Licht, das auf den Vers hineinstrahlt. Ich möchte gerne im letzten Teil der Predigt die Tür auftun. Die Tür ist eigentlich die Frage, kann ich selber in den Psalm hineingehen? Könnte ich ihn sogar mitbeten? Oh. Könnte ich ihn zu meinen eigenen Worten machen? Oder wie könnte das geschehen? Oder was mache ich mit dem Psalm? Kann ich in den Textraum von dem Psalm hineingehen? Kann ich mit diesen Worten selber etwas anfangen? Die Tür ist nicht leer. Heute schauen wir auf den Psalm nicht einfach aus einer beliebigen Perspektive. Sondern wir schauen sie an durch die Tür vom Kreuz. Da ist der grosse Wunsch in diesem Psalm, dass das Böse vernichtet wird. Es ist die Vorstellung von diesem Psalm, das Böse wird vernichtet, wenn man das Kind vom Bösen vernichtet. Dann nimmt man die Zukunft weg. Die ganze Menschheitsgeschichte hat gezeigt, das funktioniert nicht. So kann man das Böse nicht vernichten. Man kann nicht mit Gewalt das Böse vernichten. Und jetzt passiert etwas Unglaubliches. Der Gott, der alle Macht hat, genau das zu tun, das Böse vernichten für immer, der Gott stellt sich jetzt auf die Seite des Psalmbeters. Er wird selber zu einem Opfer vom Babylon-System. Er, der Herrscher der Welt, wird Mensch und gibt sich hin als Mensch und lebt als Mensch. Er duldet genau den Hohn oder den ähnlichen Hohn, wie da im Psalm erlebt wird. Und geht bis zum Äußersten. Bis er von seinen Gegnern ans Kreuz geschlagen wird. Er verzichtet darauf, Legionen von Engeln zu rufen, um ihn zu befreien. Er verzichtet darauf, mit einem Hauch von seinem Maul die bösen Feinde zu besiegen. Er stellt sich an die Seite der Opfer. Und er geht so weit, dass er stirbt am Kreuz. Und eigentlich würde es in dem Moment so aussehen, als hätte das Babylon-System gewonnen. Als hätte das Unrecht gewonnen. Als gäbe es keine Macht, die das Unrecht könnte besiegen. Und die auf Jesus gehofft haben, dass er jetzt endlich kommt und das Unrecht besiegt, die sehr manifest in der Person oder im Volk der Römer und vom ganzen römischen Apparat. Die Hoffnung haben, sind bitter enttäuscht. Ihre Hoffnung ist zerstört. Jesus ist tot, es ist fertig, das Unrecht gönnt. Keine Hoffnung auf Befreiung. Und dann ruft Gott seinen Sohn von den Toten. Und Jesus aufersteht zu einem neuen Leben. Und plötzlich wird ein Geheimnis deutlich. Unrecht wird nicht überwunden durch das, dass man es besittigt, sondern Unrecht wird überwunden durch das, dass man es erleidet. Jesus besiegt Unrecht, indem er im höchsten Maß Opfer vom Unrecht wird. Er besiegt den Tod, weil er sich selber in den Tod hineingibt. Also, ich brauche immer das Beispiel von denen, die Angst haben vor Spinnen. Hast du Angst vor Spinnen? Ja, wer hat Angst vor Spinnen? Da, du hast Angst vor Spinnen. Der einzige Weg, wie du deine Angst vor Spinnen kannst verlieren, ist nicht, indem du vor Spinnen wegrennst, sondern indem du sie über deine Hand krabbeln lässt. Doch, ganz sicher. Mach es ein paar Mal, dann hast du nie mehr Angst vor Spinnen. Schau, das ist ganz simpel. Und Jesus ist genau der Weg gegangen. Der einzige Weg, wie du den Tod kannst besiegen und Unrecht kannst besiegen, ist nicht in dem, dass du davor rennst und wegschaust oder was auch immer, sondern in dem, dass du durchleidest bis zum Äußersten, bis zum geht nicht mehr. Und darin besteht die Lösung für uns. Und darum, wenn wir an den Text her schauen, durchs Kreuz durch, dann erkennen wir da drin den grossen Wunsch, die grosse Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und wir merken, dass Gott diese Gerechtigkeit schafft, und zwar so, dass er sich auf die Seite vom Opfer stellt. Schau, und dann passiert noch etwas mehr. Und jetzt schau, das ist eine schreckliche Uhr, die heisst, ich muss hören. Dann passiert noch etwas mehr. Schau, wenn ich ans Kreuz schaue, dann passiert noch mal eine Regung in mir. Dann merke ich plötzlich, oh Mensch, ich bin ja gar nicht ein Opfer, nicht nur ein Opfer in diesem Babylon-System, ich bin selber auch ein Täter. Und ich verschrecke über mich selber. Und merke, ui, da gibt es ja andere Menschen, die unter mir haben müssen leiden, die ich verhöhnt habe, wo ich noch Unrecht tun habe. Und nicht nur die anderen müssen vom Unrecht erlöst werden, sondern ich selber muss vom Unrecht erlöst werden. Und so wird der Psalm nicht nur zu einem Klagelied von mir als einem ohnmächtigen Mensch gegenüber dem Unrecht, das geschieht, sondern es wird sogar zu einem Spiegel für mein eigenes Herz. Und etwas von meinem eigenen Tätersein, vom Unrecht, kommt zum Vorschein. Jesus hat am Kreuz nicht gebetet, wohl dem, der deine Kinder packt und am Felsen zerschmettert. Jesus hat am Kreuz gebetet, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber schau, so kannst du nur beten, weil Jesus Unrecht besiegt hat. Wenn du das einfach so nett, weißt du, so gut menschentum sagst, du musst nett sein mit ihnen, dann kannst du das nicht beten, weil dann lässt du am Unrecht einfach seinen Lauf. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das kannst du nur dann beten, wenn du die innere Gewissheit hast, dass Gott das Unrecht besiegt hat, beim anderen und bei dir. Und dass er die Welt zur Vollendung bringt. Dass er alles Unrecht besiegt. Und dass sein Reich kommt. In einer Vollkommenheit, in einer Wahrheit, in einer Gerechtigkeit, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Jesus kann das beten, weil er selber die Rache getragen hat, wo man darum bittet. Weil er selber das erleidet hat, was man eigentlich als Vergeltungswunsch hat. Und so wird durchs Kreuz der Text plötzlich transparent für etwas viel, viel Größeres. Für die grosse Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Fürs Leiden unter der Ungerechtigkeit. Fürs Wissen darum, dass Jesus selber die Ungerechtigkeit getragen hat. Und dass er die Welt zur Vollendung bringt. Kann man den Text beten? Ja, ich kann ihn beten. Ich bete ihn aber nicht einfach so. Auch nicht gedankenlos. Auch nicht aus einer emotionalen Regung heraus, wo ich jetzt gerade wäre, weil ich persönlich ein bisschen angegriffen worden bin. Nein, ich kann ihn beten, weil es um Gottes Sache geht. Und ich kann ihn, der Dietrich Bonhoeffer hat das so gesagt, ich kann ihn durchs Kreuz durchbeten. Ich kann also eigentlich nur beten, weil Jesus wie innerlich mitgeht, der Psalm, und der Weg von dem Psalm innerlich mitgeht. So werden die Worte Teil von einer grossen Welt, lang nicht die einzigen Worte, aber Worte, die wichtig sind, Worte, die bedeutsam sind, weil man ohne diese Worte aufhört, das Unrecht benennen, das hinter diesen Worten steht. In dem Sinn helfen so Psalmen mir, eine Sprache zu finden, angesichts vom Unrecht von dieser Welt. Hören wir nochmal auf den Psalm. An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, als wir an Zion dachten. Unsere Leiern hängten wir an die Weiden im Land. Denn dort verlangten, die uns gefangen hielten, Lieder von uns und die uns quälten Freudengesänge. Singt uns Zionslieder. Wie könnten wir Lieder des Herrn singen auf fremdem Boden? Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, soll meine Rechte verdorren. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht mehr gedenke. Wenn ich Jerusalem nicht erhebe über die höchste meiner Freuden. Den Tag, Jerusalem, Herr, rechte den Edomitern an, die sprachen, nieder, nieder mit dir bis auf den Grund. Tochter Babel, der Vernichtung geweiht, wohl dem, der dir die Untat heimzahlt, die du an uns getan hast. Wohl dem, der deine Kinder packt und am Felsen zerschmettert. Ich lade euch ein zu einer Gebetszeit. Eine ganz offene Gebetszeit. Und wenn du jetzt merkst, da gibt es Unrecht von der Welt, das du vor Gott benennen willst, dann sag das, das kann in einem ganz kurzen Satz sein. Bitte Gott um sein Erbarmen, bitte Gott um seine Gerechtigkeit. Du kannst es ganz konkret machen in Bezug auf das Unrecht von dieser Welt. Es wäre schön, wenn sich einfach so ein paar beteiligen und wir miteinander, so wie der Psalm, unsere Stimme zu Gott erheben können und sagen, nein, wir gehen uns nicht zufrieden, dass wir in einer Welt leben, die vom Unrecht geprägt ist. Und wir wollen dich, Gott, nie vergessen. Wir wollen uns nicht daran gewöhnen, in einem Babylon-System zu leben. Sondern wir tun mit einem geistlichen Trotz gegen das aufbegehren und aufstehen für Gott und seine Gerechtigkeit. Wir nehmen die Zeit mit ein paar freien Gebeten zu Gott. Und ich danke dir für die Leute, die gestern das Zeichen gesetzt haben, hier in Zürich am Marsch vom Leben. Und so öffentlich ihre Stimme erhoben haben für das Recht von ungeborenen Kindern. Lass uns für sie einstehen. Für die Kinder, die neu auf der Welt sind und ein Recht haben auf Leben. Und schieb du an dem grossen unrechten Riegel, dass Kinder im Mutterleib umgebracht werden und dass das legalisiert ist. Und wir bleiben noch einen Moment in der Stille mit unserem eigenen persönlichen Gebet vor Gott. Und wir werden zusammen aufstehen und das Gebet beten, das die ganze Welt umspannt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.